Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
Es ist völlig ungerechtfertigt, Covid als ein Killer-Virus hinzustellen, was es einfach nicht ist. Ich wurde ja dann als Verharmloser bezeichnet, wobei ich mich überhaupt nicht als Verharmloser sehe, sondern im Gegenteil, die Gefahr bloß von der anderen Seite kommen sehe, nämlich von der therapeutischen Seite. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass die WHO 3 oder 4 große Studien angelegt hatte. In diesen Studien wurden extrem hohe Dosen Hydroxychloroquin angewendet.
Ein Malaria-Medikament.
Man kann es leicht überdosieren. Und das genau ist passiert in der WHO. Das sehe ich genau so. Das ist eine Katastrophe. Dass das die Übersterblichkeit ist, vor der sich alle fürchten. Ja? Bloß die ist therapieinduziert. Das hat mit dem Virus nichts zu tun.
Herr Kühnlein, wir sind jetzt zum zweiten Mal in Ihrer Praxis in Kiel. Vielen Dank, dass wir jetzt nochmal kommen konnten. Sie sind Internist, aber eigentlich muss man Sie gar nicht wirklich vorstellen, weil das erste Interview, das wir geführt haben, das war kurz vor dem Lockdown im März, wirklich viral gegangen ist. Es wurde in viele Sprachen übersetzt. Bei uns auf unserem YouTube-Kanal wurde es gelöscht. Die Mainstream-Medien fanden das nicht so gut. Da gab es einen ziemlich großen Shitstorm. Wie haben Sie die Zeit damals erlebt? Haben Sie diesen ganzen Aufruhr irgendwie mitbekommen?
Also ich habe die Beobachtung gemacht hinterher, was Sie schon sagten, die Mainstream-Medien fanden das nicht so gut und haben sich dann anschließend bei mir gemeldet und wollten auch von mir ein Interview haben. Und dann habe ich Sie eigentlich im Vorhinein gefragt, was Sie denn machen wollen, weil ich von anderer Seite die Infos hatte, dass gegen Verharmloser also vorgegangen werden solle. Und ich wurde ja dann als Verharmloser bezeichnet, wobei ich mich überhaupt nicht als Verharmloser sehe, sondern im Gegenteil, die Gefahr bloß von der anderen Seite kommen sehe, nämlich von der therapeutischen Seite. Und da hatte ich dann den NDR hier. Ich habe gleich gefragt, wollen Sie mich reinlegen oder was haben Sie bei mir vor? Nein, nein, Sie wollten mich nicht reinlegen. Sie wollten also auch Leuten wie mir und Herrn Püschel, der ja auch gesagt hat, dass also in den Obduktionen Ihnen gar nichts aufgefallen wäre, auch ein Podium geben. Dann habe ich also dann überlegt, habe gesagt, okay, dann sollen Sie kommen. Dann kamen Sie auch und haben mich fast eine Stunde interviewt. Daraus kam dann eine Sequenz, in der ich gezeigt wurde, wie ich gesagt habe, ja, wir haben ein Immunsystem gegen Covid-19. Der Püschel wurde anschließend ähnlich gezeigt mit einem ähnlichen Statement. Und dann wurde ein junger Mann im Rollstuhl gezeigt mit dem Vater daneben, der geklagt hat. Und diese Menschen mit dem robusten Immunsystem, die bringen meinen Sohn um. Das war das Resümee, was der NDR gezeigt hat. Und das ist natürlich unglaublich. Es ist überhaupt nicht richtig, dass der Sohn zum Beispiel, der da im Rollstuhl saß, kein Immunsystem hat und durch irgendeinen mit einem robusten Immunsystem gefährdet ist. Das ist völliger Unfug, ja. Aber genau dieses Narrativ wird versucht, soll aufgebaut werden, und zwar von oberster Stelle. Anthony Fauci, der der Vorsitzende von der CDC in Amerika ist, stellt sich hin und sagt, Covid-19 is a formidable foe, also ein schrecklicher Feind, gegen den die Menschheit kein Immunsystem hat. Und das ist schlicht und einfach nicht wahr. Das sehen wir ja jetzt an zahllosen positiv getesteten Menschen, die gar keine Krankheitssymptome haben oder wenn, dann ganz leichte Krankheitssymptome haben und in seltensten Fällen einmal eine Lungenentzündung, was bei jeder Virusinfektion vorkommen kann, bei jeder Influenza kann sowas vorkommen. Das ist also beileibe nichts Neues und es ist völlig ungerechtfertigt, Covid als ein Killer-Virus hinzustellen, was es einfach nicht ist. Aber wie mir eben damals schon aufgefallen war, weil ich ja skeptisch war aufgrund meiner Vorgeschichte, was die Therapie dieser Erkrankung angeht, hatte ich ja die Lancet-Kasuistik gezeigt, die hatten wir ja hier besprochen. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass die WHO 3 oder 4 große Studien angelegt hatte, die dann im April losgingen. Discovery, Recovery, Solidarity und Remap-Studien, so hießen die. In diesen Studien wurden extrem hohe Dosen Hydroxychloroquin angewendet.
Ein Malaria-Medikament.
Das ist dieses Malaria-Medikament, was in niedrigen Dosen wirklich nicht toxisch ist. Ich habe selbst mal geschluckt als Malaria-Prophylaxe vor vielen Jahren. Wir benutzen das viel in der Rheumatologie. In einer Dosierung von 200 bis 400 Milligramm ist es überhaupt kein Problem, wird das über viele Jahre, Jahrzehnte vertragen. Nur dieses Medikament hat eine sehr schmale therapeutische Breite. Das heißt, man kann es leicht überdosieren. Und das genau ist passiert in der WHO. Die haben die Eingangsdosis mit 2,4 Gramm bestimmt und gefolgt von jeweils 800 Milligramm jeden Tag, 10 Tage lang. Das heißt, die Patienten hatten dann nach 10 Tagen ungefähr 10 Gramm von diesem Hydroxychloroquin im Blut.
Was bedeutet das für jemanden, der es nicht weiß, was normal ist?
10 Gramm, das ist mitten im toxischen Bereich von diesem Medikament. Das kann man auf jedem Packzettel nachlesen, das kann man in jedem Toxikologiebuch sehen.
Was wäre denn angemessen, welche Dosierung?
Bitte?
Welche Dosierung wäre denn angemessen?
400 Milligramm pro Tag. Das ist die übliche Dosis. Und der Mann, der diese Studie geleitet hat, ein gewisser Professor Landry von der WHO, wurde auch von anderen Kollegen gefragt, wie er denn auf diese hohe Dosis kommt. Und dann hat er gesagt, naja, also Covid-19 ist ja, it's a new disease und wir müssten mal mit irgendwas anfangen. Und dann wurde er aber weiter gefragt, ja, ist schon okay, diese Antwort, aber wieso diese hohe Dosis? Und dann hat er gesagt, ja, also er hätte sich so ein bisschen danach gerichtet, wie wir früher die Malaria behandelt hätten, nicht die Malaria, die Amöbenruhr behandelt hätten.
Was ist das für eine Krankheit?
Das sind Amöben, also Amöben, das macht eine Ruhr, also eine schwere Durchfallerkrankung.
Und also keine Viren?
Das sind keine Viren, nein.
Warum nimmt man das als Referenz?
Ja, das war möglicherweise eben eine Verwechslung. Damals gesagt, er hätte sich so ein bisschen nach der Dosierung wie bei der Amöbenruhr gerichtet. Und der andere Professor, der ihn gefragt hatte, der sagte dann, ja, wir haben die Amöbenruhr nie mit Hydroxychloroquin behandelt, wir haben die mit Hydroxychinolin behandelt, das ist ein anderes Medikament. I think he confused it. This man is dangerous, it's scandalous, hat er gesagt. Das ist in einer Zeitung im François, im französischen Abend zu sehen, dieses Interview. Und das sehe ich genau so, das ist eine Katastrophe. Also diese Studie ist mit einer falschen Hydroxychloroquin-Dosis ins Leben gerufen worden.
Und es hat zur Folge gehabt. Das ist eigentlich unvorstellbar, oder, dass so etwas passiert?
Ja, wie sowas passieren kann, jeder kann sich mal täuschen. Und wenn das ein Mensch in so einer Position ist, der so eine Verantwortung hat, dann hat das halt eine Katastrophe zur Folge.
Und wie großflächig wurde das denn angewendet?
Das genau muss man nachprüfen, aber die WHO-Studien sind ja weltweit losgegangen. Also auch in Brasilien haben sie eine Hochdosis-Hydroxychloroquin-Studie gestoppt, weil man das gemerkt hat. Das war ja dann nicht zu übersehen. Nach 10 Tagen fingen die Patienten alle an zu sterben und haben dann eben maligne Rhythmusstörungen bekommen. Das ist auch in den Studien zum Teil, kann man das nachlesen. Es wird aber natürlich nicht an die große Glocke gehängt, sowas, sondern das wird eher verschwiegen. Und es wurde ja dann bemerkt, die Studie wurde auch sofort eingestellt. Also entsprechend geht diese Übersterblichkeitszacke, die wir ja, das muss man einmal zeigen hier, das ist diese Übersterblichkeitszacke, das sind die Grippewellen, die normalen Grippewellen in Europa. Und man sieht hier, im März klang die schon fast ab, um dann hier Mitte April plötzlich ganz steil anzusteigen. Und dann genauso schnell wieder abzufallen.
Und das war der Zeitraum, wo diese Studien durchgeführt
wurden? Das war der Zeitpunkt, wo diese Studie losgegangen ist. Und Sie sehen interessanterweise auch sehr unterschiedliche Verläufe in den unterschiedlichen europäischen Ländern. Nämlich, es wurde nicht überall in dieser Form angewendet. Auch die Discovery-Studie hatte nicht diese hohen Dosen, sondern nur die Remote und Recovery, die wurde vorwiegend in England benutzt. Und dann sehen Sie hier sehr unterschiedliche Verläufe. Also Deutschland hatte gar nichts, Griechenland auch nicht, Ungarn auch nicht, Irland auch nicht, Frankreich genau diese Übersterblichkeit. Und ich kann mich erinnern, in Deutschlandfunk gehört zu haben, dass möglicherweise die hohe Hydroxychloroquin-Dosis zu einer Übersterblichkeit in Frankreich geführt habe. Das ist aber nur einmal über den Sender gekommen, in Deutschlandfunk. Dann wurde das offensichtlich auch realisiert, was das zu bedeuten hat, und dann hat man das natürlich nicht weiter berichtet. Weswegen ich da hinterher bin, das publik zu machen, ist die einfache Tatsache, dass das die Übersterblichkeit ist, vor der sich alle fürchten. Ja? Bloß die ist therapieinduziert. Das hat mit dem Virus nichts zu tun.
Hat das nur mit diesem Medikament etwas zu tun, also die Lancet-Studie, die wir im März besprochen hatten?
So schnell dran sterben kann man nur mit Hydroxychloroquin. Also mit allen anderen Medikamenten, da kann man die Krankheitsverläufe verlängern und auch verschlechtern, aber das macht nicht so eine plötzliche Übersterblichkeit, wie sie hier beschrieben ist.
Jetzt muss ich nochmal schauen, weil ich hatte mir aufgeschrieben, dass in der Schweiz ein Experiment gestartet wurde, wo Menschen prophylaktischerweise behandelt werden sollten, die einfach nur im Kontakt mit einem Infizierten standen. Und da sollte ein Malariamittel verwendet werden. Da steht wirklich
Hydroxychloroquin, ja.
Und das ist dieses,
das ist genau wovon das. Sie sprechen. Und wie gesagt, Hydroxychloroquin, das hat sehr mit der Dosis zu tun. Also das wird sicherlich in kleinen Dosen vertragen. Ob es Sinn macht, das ist die zweite Frage. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, weil es ist immunsuppressiv, also es hemmt die lymphozytäre Reaktion, das ist ja unsere Abwehrreaktion. Aber das überleben natürlich viele.
Aber warum macht man das dann aus Prophylaxegründen?
Es gab Untersuchungen von einem Franzosen in vitro. Mhm. Es gab in vitro Untersuchungen, die zeigten, dass die sogenannte Viruslast durch Hydroxychloroquin gesenkt werden kann. Und da das Medikament billig war und schnell verfügbar war, hat man sich wahrscheinlich dann auf Hydroxychloroquin gestürzt. Das wird der Hintergrund gewesen sein. Und in niedrigen Dosen, wie gesagt, passiert da auch nicht viel. Aber es ist eben ein ganz schmaler Grat. Und das Medikament hat eine sehr schmale therapeutische Breite und es kumuliert im Körper. Das heißt, es wird nicht so schnell ausgeschieden, wie es zugeführt wird. Und das kann zu diesen deletären Konsequenzen führen. Und es ist praktisch eigentlich schon belegt. Man bräuchte nur noch mal nachzugucken, da wo diese Übersterblichkeiten vorgekommen sind, wurden diese hohen Dosen eingesetzt. Der Zeitpunkt stimmt genau und die Toxikologie auch. Ich habe mehrere Toxikologen gefragt, die sagten mir alle das Gleiche. Es ist toxisch in dieser Dosis und führt zu Kammerflimmern. Das ist bekannt, steht in jedem Toxikologie-Lehrbuch. Es gibt sogar aus diesem Grunde eine Anleitung zum eigenbestimmten Sterben mit Chloroquin, weil es diese schönen Rhythmusstörungen macht. Und es gibt keinen schöneren Tod, als einer Rhythmusstörung zu versterben.
Ich muss lachen, weil das eigentlich ziemlich haarsträubend ist, was Sie erzählen. Kann sowas denn Konsequenzen haben, wenn wirklich solche Studien gemacht werden, da sterben viele Menschen dran? Kann sowas Konsequenzen haben? Oder?
Ja, es müsste Kläger geben. Ne?
Aber die sind Kläger tot. Geben. Nein, Familienangehörige
vielleicht. Ja, Angehörige oder andere Ärzte, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Jedenfalls, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne?
Aber, naja, es wird ja auch nicht publik gemacht.
Ne, genau.
Ich höre das von Ihnen auch zum ersten Mal.
Im Gegenteil, es wird verwischt natürlich. Die Studien Hydroxychloroquin ist gestoppt. Das Narrativ ist jetzt, Hydroxychloroquin hat nicht geholfen, aber es hat auch nicht geschadet. Mhm. Und es gab zwei große Studien, sowohl im Lancet, im New England Journal, in dem eine erhöhte Sterblichkeit beschrieben wurde. Die hat man auch zurückgezogen.
Was ist denn mit Remdesivir? Das ist ja ein anderes Medikament, das erstmal beworben wurde, vor allen Dingen von Anthony Fauci, den Sie schon angesprochen haben. Und dann hat man gesagt, nein, es hat nicht den gewünschten Effekt. Aber es hat ja auch meines Erachtens nach ziemlich viele Nebenwirkungen. Die wurden dann ja auch nicht angesprochen. Was sagen Sie zu Remdesivir?
Ja, Remdesivir ist auch ein Katastrophenmedikament. Das wird ja schon in Afrika benutzt. Und hat nicht geholfen.
Was ist das? Das ist ein Virusstatikum.
Das ist ein Virusstatikum, also ein Nukleotidanalogon, so heißen diese Präparate, die DNA terminieren. Also die brechen die DNA ab, dann stirbt die Zelle ab. Bei Krebs kann man da noch eine gewisse sinnvolle Maßnahme sehen, wenn man sich schneller zeilende Zellen treffen will. Dann kann man den Krebs dadurch verkleinern unter Umständen. In der Krebsmedizin machen solche Präparate einen begrenzten Sinn. Aber gegen einen Husten-Schnupfen-Virus ist es völlig übertherapiert, ist mit Kanonen nach Spatzen geschossen. Man stirbt dann nicht so schnell dran an Remdesivir, aber es ist völlig sinnlos und man erhöht völlig unnötigerweise sein Krebsrisiko, weil alle Substanzen, die DNA terminieren, haben ein potenzielles kanzerogenes, also Krebsrisiko.
Aber warum reagiert man so über? Hat man wirklich so Angst vor dieser Erkrankung? Weil wenn das stimmt, dann, was Sie sagen, dann würde man ja mit Covid höchstwahrscheinlich weiterleben. Aber so befördert man einen quasi gewollt ins Grab. Oder ist das einfach nur unwissend?
Das ist sicherlich eine Überreaktion gewesen anfangs. Auch gerade die Substanzen, die wir anfangs erwähnt hatten, diese Hochdosen Cortison zusammen mit Interferon und anderen Virustatika, Lipunavir und Ritonavir. Man verlässt sich in meinen Augen zu sehr auf In-vitro-Untersuchungen.
Was ist das?
Also im Reagenzglas, wo man Viruslasten messen kann heutzutage. Und wenn die Viruslast runtergeht, meint man, es hat einen In-vitro-Infekt. Das heißt nicht, dass das in vivo funktioniert. Da sollte man vielleicht auch mal Tierversuche vorschalten und gucken, ob die Tiere das vertragen, bevor man es an Menschen ausprobiert. Ja.
Aber Versuche sind ja sowieso unbeachtet momentan. Würden Sie sagen, dass die Schnelligkeit, mit der das alles erfolgt, ein Problem ist? Weil im Fall von Remdesivir wurden zum Beispiel Studienergebnisse nicht von Experten begutachtet. Das wurde einfach so kurz beschlossen und das war's dann. Und genauso ist es mit dem Impfstoff. Also man hat ja wirklich das Gefühl, man galoppiert so über die Testphasen rüber, die normalerweise Jahre dauern. Und jetzt erfolgt alles so in ein paar Wochen.
Das ist so. Diese Schnelligkeit, mit der hier im Moment rangegangen wird und aufgrund der Panik, die geschürt wird, allenthalben, werden da sicherlich Dinge übersehen und es kommt zu schweren Nebenwirkungen. Also bei der Erkrankung selbst haben wir es schon gesehen. Was mit der Impfung auf uns zukommt, weiß ich nicht. Da kann man sich nur auch vorstellen, dass bei diesem Schnellgang natürlich schwerste Nebenwirkungen auftreten. Ja. Und gegen eine Erkrankung, die es gar nicht Not tut zu impfen, weil sie gegenüber der Grippe eher weniger pathogen ist, ja, weniger pathologisch verläuft.
Es haben sich auch einige Ärzte gegen die vorschnelle Intubierung von Patienten ausgesprochen. Also Corona-Patienten werden recht schnell an ein Gerät der künstlichen Beatmung geschaltet. Mhm. Und dann gab es auch schon vorher bei SARS Studien aus Hongkong, die gezeigt haben, dass Krankenhäuser, die das nicht gemacht haben, wesentlich weniger Tote hatten, obwohl sie kränkere Patienten aufgenommen haben. Jetzt scheint das wiederum der Fall zu sein. Wie sehen Sie das mit dieser vorschnellen Intubierung?
Ja, das ist sicherlich ein zusätzliches Problem. Eine Intubation ist immer ungünstig für den Patienten, also weil Keime reingetragen werden dadurch. Deswegen versucht man das möglichst zu vermeiden. Aber in diesem Fall stand auch der Schutz des Personals und der Schutz der Ärzte im Vordergrund. Die haben gesagt, also aus Schutzmaßnahmen werden Patienten vorzeitig intubiert. Und deswegen sind Covid-Patienten vorzeitig intubiert worden, weil die dann nicht als so infektiös gelten.
Aber warum?
Weil durch die Maskenbeatmung im Keime, so stellt man sich das vor, jedenfalls an der Maske vorbeigehen können und das Personal eher infizieren können, als wenn die Patienten intubiert sind und das sozusagen ein geschlossenes System ist.
Was macht denn dieser Prozess im Körper? Warum sterben so viele dran? Oder ist es deshalb, weil sie eh schon sehr krank vorher sind?
Die sind ja sowieso sehr krank, sonst würden sie ja nicht intubiert werden. Also sie sind jedenfalls mit der Sauerstoffsättigung offensichtlich schlecht. Aber wie gesagt, eine Maskenbeatmung wäre in dem Fall sicherlich sinnvoller und schonender als eine vorzeitige Intubation.
Ich frage, weil das mich zu einem anderen Thema leitet. Es gibt jetzt eine ziemlich neue Studie von Pathologen, die ungefähr 150 Patienten, verstorbene Patienten, obduziert haben, die jetzt an Corona gestorben sind. Also das der Verdacht war da. Und Sie kommen zu dem Ergebnis, dass 86% tatsächlich an Corona gestorben sind und nicht an irgendwelchen Vorerkrankungen. Wie sehen Sie das? Also ich habe sogar ein Zitat von einem der Pathologen, der das gemacht hat. Er sagt, was ich aber in der Lunge gesehen habe, war unerwartet radikal. Zum Teil waren die Wände der Lungenbläschen vollständig zerstört, wie ich es nur selten erlebt habe. Was halten Sie davon? Spricht es dafür, dass Corona irgendwas anderes macht im Körper? Oder, es war jetzt mein Gedanke als Nicht-Medizinerin, könnte es daher sein, dass diese Menschen vorher intubiert waren?
Beides kann Grund haben. Auch die Therapie kann einen Grund haben, die ja ungewöhnlich ist, die zu ungewöhnlichen pathologischen Veränderungen führen kann. Also es hat mit Sicherheit nichts mit dem Virus zu tun. Wenn man beweisen wolle, dass es mit dem Virus zu tun hat, dann muss man sich schon die Mühe machen, das auch Elektronenmikroskopisch dann in den Lungen der Verstorbenen zu finden.
Was ist das?
Das elektronenmikroskopisch nachzugucken, also pathologisch, anatomisch. Das Virus nachzufinden.
Das ist ja da, genau. Man sagt, die Patienten waren positiv auf Corona getestet.
Ja, und da verlässt man sich ja vollkommen auf diesen PCR-Test bei dieser Annahme, dass die Corona infiziert sind. Ein PCR-Test plus, der kann keinen Kausalitätsbeweis erbringen, weil der viel zu sensitiv ist. Man müsste schon die Viren in der Lunge finden.
Aber warum?
In dem entzündeten Gewebe, ja.
Aber wie kommen denn Pathologen dann zu diesem Ergebnis? Sie sagen ja auch, dass andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein vollkommen typisches Bild für Corona. Keine Grippe macht das. Ich frage mich dann, wie oft wurden denn Obduktionen bei Grippepatienten jemals gemacht? Oder ist sowas überhaupt üblich? Passiert so etwas?
Nee, also da fehlt Ihnen wahrscheinlich der Vergleich. Und außerdem ist das dann wahrscheinlich auch eine selektive Wahrnehmung, die Sie haben. Außerdem gibt es offensichtlich Pathologen, die das ganz anders sehen. Wie zum Beispiel Herr Püschel.
Herr Püschel sagt auch, dass... Also diese Pathologen kommen zu dem Ergebnis, ja, Corona hat Ohne Corona hätten die meisten weitergelebt. Man sagt nicht, wie lange, ob es sich jetzt um Wochen, Monate oder Jahre handelt. Dr. Püschel pocht auf jeden Fall darauf, dass man das nicht überbewerten sollte, weil diese eventuellen Wochen oder Monate eine Isolation oder ein einsames Sterben nicht rechtfertigen. Das ist das, was Herr Püschel auch sagt. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, klar.
Dann würde ich gerne nochmal auf die einzelnen Länder zu sprechen kommen. Wie ist es denn in Schweden? Also Schweden ist ja einen eigenen Weg gegangen. Können Sie sich erklären, warum? Warum hat Schweden dann ganz anders reagiert als die üblichen?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, warum Schweden da anders reagiert hat. Aber die hatten scheinbar andere Epidemiologen, die unabhängig waren und das anders gesehen haben, anders gemacht haben und deutlichen Erfolg davon getragen haben. Ja, die mussten ihre Wirtschaft nicht runterfahren und an denen sollte man sich ein Beispiel nehmen.
Aber was kritisiert wird in Schweden, ist ja tatsächlich, dass die Kurve langsamer abflacht und so weiter und dass es eine Überdurchsterblichkeit gibt. Das ist das, was gesagt wird. Und was stimmt, stimmt, dass es ein leichtes Peak gibt. Ich habe hier auch eine Grafik dabei.
Ja, wir haben das hier auch. Das ist ein leichtes Peak in Schweden. Also da stellt sich für mich die Frage, ob die an den Studien mit teilgenommen haben, wie sie die Patienten behandelt haben. Wie gesagt, aus meiner Sicht der Dinge kann das Virus diese unterschiedlichen Mortalitäten nicht erklären. Es kann nur sein, dass eine unterschiedliche Herangehensweise bei der Therapie.
Ja. Also bei Schweden ist es interessant, dass die unter 65-Jährigen tatsächlich weniger gestorben sind als in den letzten 5 Jahren. Also das Durchschnittsalter der Verstorbenen war, glaube ich, 84 Jahre. Was ich hieran interessant finde, auch wenn man jetzt annimmt, dass es nur das Coronavirus ist, wir sind hier, also man sieht bei 2020 einen Peak. Diese Grafik geht bis 1850 zurück, aber hier sehen wir auch ziemlich viele Peaks. Also das ist 92, das ist jetzt, also es sind verschiedene Grippewellen, die ebenfalls ziemlich stark waren.
Die diesjährige Grippewelle deutlich bei Weitem überstiegen.
Ja, auch hier Anfang der 2000er Jahre. Ich frage mich, ob Gesundheitsämter diese Statistik, diese Grafik auch kennen, wahrscheinlich. Und warum werten sie?
Ich glaube, das ist alles bekannt. Ich weiß auch nicht, warum die Regierung hier so weiter in dieser Form durchregiert. Möglicherweise, um ihre harte Herangehensweise zu rechtfertigen, nämlich auch das Maskentragen ist aus meiner Sicht nichts weiter als die Seuchenstimmung aufrechtzuerhalten. Es ist nämlich nichts los, überhaupt nichts los. Keine Corona-Aktivität, schon lange nicht.
Das haben Sie auch schon mehr schon gesagt, es ist nichts los im Moment. Ja. Das ist damals wirklich, dieser Spruch ist viral gegangen. Jetzt wird ja die zweite Welle herbeigeredet.
Genau, die wird herbeigetestet. Also wir haben ja die Zahl der Tests katastrophal erhöht. Bis auf 1 Million pro Woche. Das kostet den Steuerzahler im Quartal 1 Milliarde Euro. Aber Geld scheint ja keine Rolle mehr zu spielen. Es wird einfach nachgedruckt. Es ist mir nicht ersichtlich, was das soll. Außer, wie gesagt, die Seuchenstimmung am Laufen zu halten. Und was dahinter steckt, ist mir auch nicht klar, warum das gemacht wird. Es ist völlig, aus meiner Sicht völlig abwegig und müsste jederzeit eingestellt werden. Sowohl das Maskentragen als auch das Testen. Ja. Gibt überhaupt keinen Sinn.
Was würde dann passieren? Wahrscheinlich nichts.
Nichts würde passieren, ja. No.
Was ist denn Ihre Prophezeiung für diese zweite Welle? Sie haben damals gesagt,
da kommt keine zweite Welle. Aber Sie können natürlich jetzt auf die nächste Corona-Welle, das ist dann Corona 21, warten. Da wird es sicherlich im Winter wieder eine leichte Corona-Aktivität geben. Das war ja in diesem Jahr auch zu sehen. Das ging so hoch bis auf 8% und dann ging es wieder runter. Und das Gleiche passiert wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Da kann man natürlich dann wieder eine Seuchenstimmung herbeizaubern, indem wieder mehr Fälle gibt. Und es wird ja auch die Darstellung in den Medien ist ja unglaublich. Da wird immer kumulativ berichtet. Ich meine, wenn Sie von einem Tag auf den anderen aufaddieren, dann ist es klar, dann können die Zahlen nicht zurückgehen, sondern dann können sie nur nach oben gehen. Und im Deutschlandfunk hört man also dann jeden Morgen mit sorgenschwerer Stimme, die Zahl der Infizierten hat sich wieder erhöht, die Zahl der Toten hat sich erhöht. Ja, das geht nur. Man kann die Zahlen nur erhöhen, wenn man sie kumulativ darstellt. Ja.
Ich würde gerne auf das Jahr 2009 zu sprechen kommen, weil ich glaube, es gibt durchaus Parallelen zu dem, was jetzt passiert, beziehungsweise war das so eine Art Präzedenzfall. Damals hatten wir ja die Schweinegrippe, Pandemie tatsächlich, und damals schwächte die WHO den Pandemiebegriff ab, also die setzt ihn sehr weit herunter. Was glauben Sie, warum das passiert? Also wie war der Pandemiebegriff davor und wie war er nach 2009?
Der Pandemiebegriff? Das haben sie irgendwie vereinfacht. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, was die Quelle da war. Jedenfalls ist es so, die Schweinegrippe ist im Prinzip nach dem gleichen Muster gelaufen, nur nicht in dieser Schärfe. Man hat eben da auch einfach einen neuen Test eingeführt, den zur Grippewelle auch als Abstrichuntersuchung auf PCR eingeführt. Im Grunde war es das Gleiche in Grün. Hat auch eine Impfung ins Leben gerufen, die allerdings von der Bevölkerung eben dann abgelehnt wurde. Und deswegen ist man scheinbar heute vorbereitet und hat also gleich mehr Druck gemacht, mehr Seuchenstimmung verbreitet, um die Akzeptanz der Impfung zu erhöhen.
Damals wurde sie ja nicht einfach so abgelehnt von der Bevölkerung. In Schweden wurde ja wirklich massenhaft durchgeimpft. Ich glaube, 5 Millionen Schweden wurden damals geimpft. Mhm. Und es kam bei 500 zu schweren Komplikationen, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die haben Hirnschäden davon getragen. Es kam zu Narkolepsie, also so eine Art Schlafsucht. Mhm. Und damals war Anders Tegnell, also der Chefepidemiologe, der jetzige in Schweden, der war damals für diese Impfung zuständig. Mhm. Jetzt ist meine Frage, oder vielleicht auch die Überlegung, hat er daraus gelernt? Also kann es sein, dass er daraus gelernt hat und Schweden deshalb jetzt diesen Sonderweg geht? Weil nur ein Drittel der Schweden würden jetzt noch sich oder ihre Kinder impfen lassen. Ja.
Das vermute ich, ja, dass er daraus gelernt hat und auch die Bevölkerung daraus gelernt hat. Das kann ich mir gut vorstellen.
Was war denn damals los mit der Schweinegrippe? Ich glaube, viele können sich gar nicht mehr dran erinnern.
Da war auch nichts los. Da wurde auch nur ein neuer Test verbreitet und es wurde auch medial inszeniert. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte auch plötzlich einen Patienten, der an der Schweinegrippe gestorben war. Das war ein Patient hier im Pflegeheim, der mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Da konnte man nichts für ihn tun, hat ihn wieder zurückgeschickt ins Pflegeheim, wo er dann auch sterben sollte und auch gestorben ist. Und dann kam aber noch ein Notarzt, wurde noch kurzfristig hinzugezogen und der hatte einen Test auf Schweinegrippe dabei und hat ihn dann also auf Schweinegrippe getestet. Dann war er positiv und am nächsten Tag stand dann dieser Kasus als weiteres Opfer der Schweinegrippe in der Zeitung. Das ist natürlich eine mediale Inszenierung, weiter gar nichts. Ja.
Was hatte der Patient zum Beispiel für ein medizinisches Bild? War das irgendwie?
Das war ein Patient aus dem Pflegeheim. Im Pflegeheim liegen Menschen, die sich selber nicht mehr helfen können, die vorwiegend liegen. Und dann sterben sie meistens an ihren eigenen Keimen. Nicht an von außen zugeführten Keimen, sondern an Pneumokokken, die man immer mit sich rumträgt. Und wenn das Immunsystem dann im Alter nicht mehr richtig funktioniert, dann gibt es eben Pneumokokken, Pneumonien zum Beispiel, die aber nicht infektiös sind. Die sind nicht übertragbar auf jemand anders, sondern dass das Problem hat der Patient, der daran stirbt. Das ist in der Regel ein pflegebedürftiger, vorwiegend liegender Patient. Und die sterben dann häufig an Pneumonien mal. Aber das hat nichts mit einem infektiösen Geschehen zu tun.
Das heißt, auch die Schweinegrippe hatte jetzt keine spezifischen
Symptome, überhaupt nicht. Das ist ja bei Covid-19 auch der Trick, dass man versucht, hier eine eigenständige Erkrankung herbeizuzaubern, indem man sagt, ja, die hätten also ganz besondere Symptome, die hätten Geschmacksverlust und neurologische Symptome.
Ja, genau, was war denn damit? Was ist denn dieser Geschmacksverlust?
Da ist nichts dran. Ich meine, Geschmacksverlust und Riechverlust hat man bei jeder Virusinfektion. Ne? Ich kann ein Lied davon singen. Ich habe eine chronische Sinusitis und die wird auch manchmal akut, wenn man so ein Schnupfenvirus hat. Und dann riechen sie nichts mehr. Das kann sehr unangenehm sein. Und schmecken nichts mehr. Es ist aber vorübergehend, es geht halt wieder weg. Ne? Nur solange das Riechepithel ist ja dann etwas geschädigt durch diese Viren oder durch diese Sinusitis. Und dann kommt es zu diesem Schwindel. Das ist also ein ganz banales Symptom. Und Schwindel wurde auch beschrieben. Ich meine, Schwindel hat jeder Zweite in meiner Praxis. Ja, es ist also ein Symptom, was ganz viele Ursachen hat. Da können Sie also gleich 5 verschiedene Fachrichtungen durchdeklinieren, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das ist also nichts Spezifisches für eine Corona-Infektion.
Hatten Sie in Ihrer Praxis jetzt Corona-Patienten im letzten halben Jahr mittlerweile, glaube ich, ja, so ungefähr?
Also ich hatte zu Anfang, als Sie da waren, hatte ich ein paar, die ich dann betreuen musste und immer anrufen musste, 2-mal am Tag, ob es ihnen noch gut geht. Die waren schon richtig genervt davon, zumal das Gesundheitsamt auch noch immer anrief.
Und wie ging es Ihnen? Also hatten die irgendwas?
Den Patienten, die hatten nichts. Die hatten ein bisschen Husten, Schnupfen, aber weiter klinisch keine aufregenden Sachen. Und das war's. Seitdem habe ich eigentlich kaum noch Corona-Patienten. Also ein paar positiv getestet hatten wir, aber die waren alle nicht krank, sondern gesund. Und dann kommen ja diese abwegigen Quarantänemaßnahmen dazu. Ne? Dann müssen Sie ja, wenn Sie da neben einem positiv Getesteten waren, dann müssen Sie mit in Quarantäne. Das war auch übrigens ein großes Problem in den Pflegeheimen sicherlich zu der Zeit, als Coronavirus etwas stärker verbreitet war im Februar, März. Dass dann ein positiv Getesteter ja dazu führte, dass die ganze Belegschaft sozusagen in Quarantäne musste. Ja. Dann hatten die Pflegeheime akut kein Personal mehr. Und jeder weiß, der mal Menschen gepflegt hat, wie entscheidend das ist, dass man Personal da hat für solche Leute. Nämlich die essen nicht mehr selbstständig, die trinken nicht mehr selbstständig, die können den Tagesablauf nicht mehr gestalten. Und wenn dann keiner mehr ist, der die pflegt, dann sterben die halt. Deswegen gab es wahrscheinlich auch relativ viele Todesfälle in Pflegeheimen, weil genau das passierte.
Es bleibt natürlich die große Frage nach dem Warum, ich weiß, die ist schwer zu beantworten. Noch 2009 sagte Wolf-Dieter Ludwig, Medizinprofessor und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die Gesundheitsbehörden sind auf eine Kampagne der Pharmakonzerne hereingefallen, die mit der vermeintlichen Bedrohung schlichtweg Geld verdienen wollten. Also das sagt über die Schweinegrippe. Ist das das Gleiche, was jetzt passiert? Oder hätten also die Gesundheitsämter
Wenn Sie gucken, wohin die Geldflüsse gehen, und das muss man ja machen, wenn man heute was verstehen will, dann hat das natürlich diesen Hintergrund. Die gehen in den medizinisch-industriellen Komplex. Also selbst die Ärzte profitieren davon in gewisser Weise, ja, weil sie ja dann kommen Patienten, die sind aufgeregt, die laufen die Praxen an, müssen beruhigt werden, müssen abgestrichen werden. Wir müssen ja auch diese Abstriche machen. Jetzt zum Beispiel muss ich Kinder testen, die aus Frankreich zurückgekommen sind. Die werden ja sonst gar nicht als Patienten in Erscheinung getreten. Ja. Also das geht ganz klar. Und die ganzen Labormediziner, die Labore profitieren unendlich von dieser Geschichte. Und derjenige, der den PCR-Test erfunden hat, weiß nicht, wie da die Geldflüsse sind. Jedenfalls fließt da sicherlich sehr viel Geld. Also wie gesagt, Sie sehen ja, mit einem Quartal wird 1 Milliarde umgesetzt, ja, an Tests alleine. Dazu kommen noch die ganzen Kosten für die Masken. Antikörperuntersuchungen werden auch schon propagiert. Und natürlich im Hintergrund winkt die Impfung. Das ist das größte Geschäft, was dann abläuft.
Was glauben Sie, wie das ablaufen wird? Es ranken sich ja so einige Konzerne darum, um diese Impfung. Es gibt die Russen, die jetzt einen eigenen Impfstoff haben. Es gibt dann AstraZeneca und so weiter und so fort. Wie wird das ablaufen?
AstraZeneca hat zurückgezogen, habe ich gerade gehört.
Sie haben das kurz angehalten und jetzt aber wieder, glaube ich.
Jetzt wieder, ja. Ja, naja, da wird es einen Wettstreit geben und jeder wird also versuchen, möglichst gut davon zu kommen. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, dass diese Impfung gefährlich sein wird, weil sie eben im Schnellgang durchgepaukt wird. Und ich hoffe nicht, dass sich eine Bereitschaft in der Bevölkerung breit macht, hier einen Impfzwang zu akzeptieren. Ja. Wie es ja bei Masern schon einmal als Probelauf sozusagen getestet wurde. Und man hat gesehen, dass man nicht auf großen Widerstand trifft, jedenfalls. Aber ich hoffe doch, dass hier der Widerstand gegen diese gefährliche Impfung, die da auf uns zukommt, größer sein wird.
Damit machen Sie sich bestimmt wieder unbeliebt. Haben Sie Angst, dass Sie Druck von Kollegen oder von der Ärztekammer bekommen, wenn Sie so etwas sagen?
Habe ich eigentlich nicht, weil ich habe auf meine bisherigen Äußerungen jedenfalls eigentlich immer nur Zustimmung bekommen. Und keine.
Obwohl der Vorsitzende der Ärztekammer Schleswig-Holsteins gesagt hat, dass er Falschaussagen von Ärzten berufsrechtlich evaluieren wird.
Also so ähnlich. Das kann er ja machen. Ich habe nichts Falsches gesagt bisher. Müsste man mir dann erstmal nachweisen, dass ich was falsch gesagt hätte.
Bisher behielten Sie recht, ja. 2009 sprachen
Sie. Ich habe nur meiner Sorge Ausdruck verliehen, dass die Abwehrmaßnahmen gegen Covid wesentlich gefährlicher sind als die Krankheit selbst. Und da stehe ich zu. Und das müsste dann erstmal jemand zeigen, dass dem nicht so ist.
Was wäre denn Ihr Rat an behandelnde Ärzte oder auch an Kliniken? Wie sollte man denn Covid behandeln?
Also wie andere Pneumonien auch. Und vor allen Dingen im Vorfeld sollte man sie nicht behandeln. Also ein Virusinfekt sollte man nicht behandeln, genauso wenig wie man eine Influenza behandeln sollte. Die Medikamente, die da in Gebrauch waren, wie das Tamiflu zum Beispiel, die haben sich ja auch als nicht nur nicht nützlich, sondern als schädlich erwiesen. Aber es wird immer wieder versucht, diese Medikamente auf den Markt zu bringen. Ich habe gehört von einem Pflegeheim, in dem also die Patienten prophylaktisch Tamiflu bekommen hatten. Ja. Und das sind alles Maßnahmen, die sind nicht zum Nutzen der Patienten, eher zum Schaden.
Aber es hört sich alles nach großem Geld an. Sie sprachen schon 2009 bei der Schweinegrippe von einer gesponserten Pandemie. Ist das jetzt wieder eine gesponserte Pandemie?
Ja, das Arzneitelegramm, ich meine, das besteht ja auch aus lauter Ärzten, die haben das anders genannt. Die haben gesagt, die gekaufte Pandemie. Ja, das trifft es eigentlich auch sehr gut.
Wo ist da der Unterschied, dass man sich das zu eigen macht?
Das ist eigentlich das Gleiche. Ne? Die gesponserte Pandemie, die gekaufte Pandemie. Ja. Überall fließt Geld. Es geht nicht um die Krankheit. Sie sehen ja, wir haben gar keine Krankheit. Wir haben nur positiv getestete Leute. Wir haben keine Kranken. Ich habe mit unserem Beerdigungsunternehmer gesprochen hier in Kiel. Für das erste Quartal hat er gesagt, das sei eine Katastrophe gewesen für ihn. Einfach zu wenig Tote. Ja.
Herr Kühnlein, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich würde gerne sagen, für das Gespräch danach, das Interview davor war das Gespräch davor, aber wir sind, glaube ich, immer noch mittendrin. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal vorbeikommen.
Ich freue mich auf das nächste dann.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war der RT Deutsch Podcast.